Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr.
Datenfreiheit. Der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zur 7. Episode unseres Podcasts Datenfreiheit vom 27. Januar 2021 und damit zum 1. im neuen Jahr. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben und danke auch für die vielen netten E-Mails, die uns in den letzten Wochen erreicht haben. Das tut uns allein schon deshalb besonders gut, da wir ja nun wirklich keine professionellen Podcaster sind. Mein Name ist Wolfram Banner und in dieser Folge habe ich wieder den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Stefan Brink, zu Gast. Mit ihm werde ich mich heute zu drei Themen unterhalten. Thema Nummer 1 ist der Europäische Datenschutztag am 28. Januar. Danach sprechen wir über unseren neuen Mastodon-Auftritt und was vor allen Dingen öffentliche Stellen damit zu tun haben. Und bei unserem dritten spannenden Thema sprechen wir über das kommende Transparenzregistergesetz in Baden-Württemberg. Ein Gesetz, das vorsieht, dass die Regierung die Beteiligung von Verbänden künftig transparenter macht. Herzlich willkommen, Stefan.
Hi, grüß dich, Barney.
Morgen ist der 15. Europäische Datenschutztag. Das erinnert mich daran, dass wir uns am 28.01.2017 das erste Mal getroffen haben.
Ist das so?
Ja, das war tatsächlich, da habe ich noch in Berlin gearbeitet und da haben wir uns das erste Mal gerade auf dem Datenschutztag getroffen.
Stimmt, wir haben uns in Berlin das erste Mal gesehen.
Ja.
Gut.
Jetzt habe ich nachgelesen, dass am 28.01.1981 die Datenschutzkonvention des Europarates unterzeichnet wurde und seit dem Jahr 2007 der Europäische Datenschutztag jedes Jahr am 28. Januar besonders hervorgehoben wird. Gerade in diesen Zeiten freut man sich ja ganz besonders, etwas feiern zu können. Aber haben wir auch tatsächlich einen Grund dazu?
Ja, das glaube ich schon. Das würde ich schon so sehen, dass das ein guter Anlass ist zu feiern. Wir merken dabei, der Datenschutz ist schon ganz schön alt. Ja? Nicht nur in Deutschland mit 50 Jahren Datenschutz, sondern auch auf europäischer Ebene 15 Jahre. Europäischer Datenschutztag ist schon eine ganz schöne lange Latte. Der Datenschutz ist also alt und die Digitalisierung, in der wir mittendrin stecken, ist neu. Aber der Datenschutz muss auch neuer werden. Und wir dürfen insbesondere in der Konstellation nicht die Digitalisierung anderen überlassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass andere sozusagen unsere Vorschriften, unsere Lebenswelt gestalten, sondern wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Und da ist Datenschutz ein prima Ansatz, eben nicht den Konzernen die digitale Welt zu überlassen, sondern zu sagen, nein, wir setzen selbst die Maßstäbe. Wir setzen das Recht, wir machen Gesetze und wir Bürgerinnen und Bürger mischen uns ein und nehmen unsere Bürgerrechte entsprechend wahr. Die Datenschutzgrundverordnung seit 2018 hat da einen Riesenschritt nach vorne gebracht und auch das Bewusstsein, dass es unser Ding ist, unseren digitalen Lebensraum zu gestalten, wirklich massiv befördert. Das war ein super Anfang und deswegen, ja, es gibt was zu feiern.
Welche Bedeutung hat der europäische Datenschutz für uns heute?
Naja, ich würde mal so sagen, mit dem europäischen Datenschutz hat die Zeitrechnung im Datenschutzbereich neu begonnen. Wir haben inzwischen ein Niveau, ein Datenschutzniveau erreicht, das wir nur dadurch erringen konnten, dass es eben europäisch gesteuert ist, dass es für alle europäischen Bürgerinnen und Bürger die gleichen Rechte gibt, dass wir auch die Chance haben, die Rechte durchzusetzen. Und deswegen nutzen wir diesen europäischen Datenschutztag immer dazu, die Bürgerinnen und Bürger aufzuklären, zu sensibilisieren für ihre Rechte, ihnen klarzumachen, ja, es gibt ein informationelles Selbstbestimmungsrecht, selbst klären zu können, was mit den eigenen Daten passiert, Auskunftsrechte zu haben, Löschansprüche zu haben, sich beschweren zu können, sich mit Hilfe von Aufsichtsbehörden da einfach besser zu positionieren und die digitale Welt zur eigenen Welt zu machen. Diese Sensibilisierungsaufgabe, die wir speziell am Europäischen Datenschutztag übernehmen, ist wirklich ein ganz zentraler Gesichtspunkt. Und wenn ich darf, Barney, würde ich mal was aus dem Gesetz vorlesen. Darf ich gerade mal?
Ja, natürlich, sehr gerne.
Und zwar steht das in Artikel 59 der Datenschutzgrundverordnung drin. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Da steht nämlich drin, jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche beratende Befugnisse, die es ihr gestatten, Jetzt geht's los. Zu allen Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten Stellungnahmen abzugeben oder im Einklang mit dem Recht des Mitgliedstaats sich an die Öffentlichkeit zu richten und da zu sensibilisieren. Das heißt also, wir haben einen Freibrief bekommen als Aufsichtsbehörden, uns einzumischen, uns öffentlich auch kritisch zu äußern und dann wird eben ein Clou draus, uns auch kritisch zu äußern über Behörden, die irgendeinen Fehler gemacht haben oder über konkrete Unternehmen, die was falsch gemacht haben oder die sich vielleicht auch vorbildlich benommen haben und auf die Art und Weise die Themen in die Öffentlichkeit zu rücken und wirklich zu sensibilisieren, nicht nur so abstrakt irgendwas über Rechte und Befugnisse zu erzählen, sondern ganz konkret zu sagen, da ist was gut gelaufen oder da ist eben was richtig schief gegangen.
Hast du da für unsere Zuhörer vielleicht auch ein nettes Beispiel, wo du besonders kritisch dich geäußert hast?
Ja, habe ich gerade gemacht. Ich habe eine Einladung von der Humanistischen Union in Freiburg wahrgenommen und habe da einen Vortrag gehalten, was macht die Pandemie mit unserem Bürgerrecht auf Datenschutz? Und da habe ich wirklich kein Blatt vor den Mund genommen, habe zum Beispiel kritisiert, wie unsere Polizeibehörden zu Beginn der Pandemie versucht haben, an unsere Gesundheitsdaten zu kommen. Ja, bei den Gesundheitsämtern, das war sehr kritisch, aktuell ganz kritisch, der Umgang an den Hochschulen, wenn Studentinnen und Studenten Online-Prüfungen machen und in dem Kontext überwacht werden und um überhaupt die Prüfung machen zu dürfen, extern, müssen sich bestimmte Programme auf dem Laptop spielen. Das ist hochproblematisch und das muss man massiv kritisieren, auch im privaten Bereich. Auch da gibt es immer Dinge, die man kritisieren kann. Social Media ist zum Beispiel so ein Thema, wo wir immer wieder darauf hinweisen, wenn bei den Anbietern was schief geht oder schlicht und ergreifend da zu weit in die Rechte der Bürger eingegriffen wird.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was sollte bis zum nächsten Europäischen Datenschutztag gelingen?
Ganz allgemein würde ich mir wünschen, dass wir diese fiese Pandemie überwinden und auch als Datenschützer wieder ordentlich arbeiten können. Das heißt, all das machen, worauf sehr, sehr viele auch im Ländle warten, dass wir zum Beispiel mal wieder Hausbesuche machen als Datenschutzaufsichtsbehörde. Und einfach mal bei Unternehmen oder Behörden vorbeikommen, überraschend guten Tag sagen und mal gucken, was Sache ist. Ich glaube, das wäre es einfach auch wert. Da würden sogar die von uns Kontrollierten sich freuen, wenn mal wieder jemand vorbeikommt und mit ihnen spricht. Ein bisschen weniger ironisch würde ich sagen, ich würde mir an die eigene Nase packen und sagen, wir müssen es in diesem Jahr schaffen, dass wir als Aufsichtsbehörden in Europa eine bessere Leistung abliefern, dass wir tatsächlich überall in Europa ein ordentliches Vollzugsniveau hinbekommen. Da ist noch zu viel Unterschied. Da gibt es Aufsichtsbehörden, die gut funktionieren und andere Aufsichtsbehörden, die gar nicht funktionieren. Ich würde mir wünschen, dass wir insgesamt einfach einen besseren Job machen.
Oh, hast du da ein Beispiel, welche Datenschutzbehörden deiner Meinung nach gar nicht funktionieren? Oder
das ist zu frech gefragt. Ist eine super Frage, aber ich würde mich mal etwas bedeckt halten, aber man kann schon ein bisschen mit dem Finger zeigen. Das sind öffentliche Stellen, die sind ja jetzt müssen auch hart im Nehmen sein und die wissen auch genau, dass sie gemeint sind. Es ist kein Zweifel, dass unsere irischen Kollegen besser in den Vollzug reinkommen müssen. Es gibt Anzeichen, man muss immer fair sein in dem Bereich, es gibt Anzeichen, dass sie sich tatsächlich bewegen, aber das ist noch nicht genug. Wir haben jetzt tatsächlich schon wirklich sind im Jahr 3 der Datenschutzgrundverordnung, da hätte schon viel mehr passieren müssen. Wir haben Aufsichtsbehörden wie in Ungarn zum Beispiel oder in Polen, die auch noch einfach lernen müssen, was ihre Aufgabe ist. Das muss man so deutlich und so brutal sagen. Und wir haben viele Aufsichtsbehörden in Europa, die nicht gut ausgestattet sind. Also selbst wenn sie wollten, keine ordentliche Performance hinlegen können. Und letztlich gilt das natürlich auch immer für uns selbst. Ja, wir sind eine relativ gut ausgestattete Aufsichtsbehörde, aber wirklich wanken auch unter der Vielzahl der Aufgaben, die wir haben. Und auch uns gelingt es nicht immer, alle Bürgerfragen zu beantworten, sie insbesondere schnell zu beantworten. Also, wie immer, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, muss man am Ende auch auf sich schauen. Wir müssen insgesamt alle besser werden.
Nächstes Thema. Du hast dich Anfang 2020 von Twitter verabschiedet. Jetzt tutest du und twitterst nicht mehr. Kannst du uns nochmal die wesentlichen Gründe für deinen Ausstieg nennen?
Ja, wir tuten jetzt tatsächlich auf Mastodon. Was das ist, können wir vielleicht gleich nochmal erklären. Aus Twitter musste ich raus, weil das aus rechtlichen Gründen nicht mehr darstellbar war. Es war ohnehin schon ein nicht ganz einfacher Akt, dass eine Datenschutzaufsichtsbehörde sich auf Social Media rumtreibt, wo ja Facebook sozusagen unser gekorener Feind in Anführungszeichen ist und das abschreckende Beispiel. Und auf einmal hüpften Datenschützer da in diesem Getümmel herum. Das war schon auch für Kolleginnen und Kollegen in den anderen deutschen Ländern nicht immer ganz einfach zu ertragen. Trotzdem hat mir das viel Spaß gemacht und war auch sinnvoll. Und wir haben da gerade im Sinne der Datenschutzgrundverordnung viel auch sensibilisiert. Es ging allerdings nicht mehr weiter, aus zwei Gesichtspunkten. Zum einen, wir haben als Nutzer von Twitter die gemeinsame Verantwortung mit dem Anbieter Twitter zusammen, Stichwort Artikel 26 Datenschutzgrundverordnung, dass dort die Datenverarbeitung in Ordnung sind, dass da kein Schmuh gemacht wird mit den Daten. Und das konnten wir nicht gemeinsam verantworten, schlicht und ergreifend. Zweiter Gesichtspunkt, wir haben als Aufsichtsbehörde eben besonders harte Maßstäbe, die wir an uns selbst auch legen müssen. Und jeder Zweifel und jedes Problem, das vielleicht ein Unternehmen noch so ein bisschen nassforsch übergehen kann, das können wir nicht akzeptieren. Wir müssen vorbildlich sein in dem, was wir tun. Und das konnten wir nicht mehr sein. Es gab auch noch entsprechende Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts. Also es war nichts mehr zu machen. Ich habe mich relativ lang festgebissen und festgekrallt an Twitter. Aber irgendwann sagten mir dann auch die Kolleginnen und Kollegen im Haus, jetzt ist mal gut und jetzt steigen wir aus.
Aber warum jetzt Mastodon? Also ich muss ehrlich sagen, bis vor einem guten Jahr kannte ich dieses System noch gar nicht. Wie kamst du auch zu Mastodon?
Naja, Mastodon unterscheidet sich von Twitter in ganz, ganz wesentlichen Gesichtspunkten. Nicht von der Grundstruktur her. Ähnlich wie Twitter ist das einfach ein Kanal, eine Möglichkeit, Kurznachrichten auszutauschen, sich über bestimmte Themen zu unterhalten, Links zu teilen, Hinweise zu geben. Also die Funktionalität ist eigentlich sehr vergleichbar. Aber Mastodon ist deswegen anders, weil das kein kommerzielles Produkt ist. Also da steht kein gewerbliches Modell hinten dran, da muss keiner Geld verdienen wollen und muss insbesondere auch nicht, Stichwort Überwachungskapitalismus, er muss nicht Geld verdienen mit den Nutzern und den Daten der Nutzer, sondern er kann sich fair verhalten und insofern ist das ein sehr, sehr schönes Projekt, das weitere datenschutzrechtliche Vorteile hat. Es ist dezentral aufgesetzt, das heißt, die Daten werden nicht alle an einem Punkt versammelt und dort ausgewertet, sondern es gibt verschiedene Instanzen, die entsprechende Grundlagen für die Kommunikation auf Mastodon liefern und die eben dezentral betrieben werden. Und schließlich, was ich sehr angenehm finde, das kann auch mit der noch geringen Größe von Mastodon zusammenhängen, aber ich glaube, es ist auch eine grundsätzliche Kiste, die Umgangsformen sind andere. Auf Twitter sind dann doch eher mal aggressive Typen, sind ja meistens auch Männer unterwegs.
Ja, aber ist es nicht gerade das Spannende gewesen an Twitter?
Ehrlich gesagt
nicht.
Ist mir
auch aufgefallen.
Nein,
auf Mastodon geht es tatsächlich
ein bisschen ruhiger. Nein, ehrlich gesagt ist das nervig. Und das merken auch immer mehr, die auf Social Media unterwegs sind, dass es extrem anstrengend wird, wenn ständig einer einen anpumpt oder einen bewusst falsch versteht oder irgendeine sehr krude Message darüber bringen will. Mhm. Also da ist viel Aggressivität dabei, ist auch viel Emotionalität dabei. Das mag in einem gewissen Alter ganz spannend sein, aber irgendwann, wenn man sich auch mal eben vernünftig austauschen will, hindert das eher. Es gibt auch weniger, ist jedenfalls mein Eindruck, weniger Poser sozusagen auf Mastodon, die in erster Linie die Message Look at me transportieren wollen. Das findet man auf Twitter eben auch relativ häufig. Aber es ist tatsächlich entspannter.
Bist du in der glücklichen Lage, dass du eine sehr leistungsstarke IT-Abteilung hast?
Oh ja.
Und die haben nicht nur einen Account für dich angelegt, sondern auch einen eigenen Server aufgestellt. Jetzt sagst du, dass öffentliche Stellen dort einen eigenen Account anlegen sollen. Wozu?
Das hat einen enormen Vorteil. Mastodon ist, wie ich eben schon sagte, dezentral aufgebaut, lebt also davon, dass es immer wieder Freiwillige gibt, in Anführungszeichen, die bereit sind, auch einen eigenen Server aufzustellen, also Verarbeitungskapazität zur Verfügung zu stellen, wo sich dann Nutzerinnen und Nutzer mit einem eigenen Account anmelden können und von dort aus ins Mastodon-Universum, also ins Fediverse, reinsteigen können. Und das haben wir auch gemacht. Vorteil von unserer Seite aus ist, dass wir, glaube ich, wie kaum eine andere Stelle, die Gewähr dafür bieten, dass wir keinen Mist machen. Ja, also dass wir mit den Daten der Nutzerinnen und Nutzer respektvoll umgehen und dass wir also auch hundertprozentig keine kommerziellen Interessen verfolgen und auch jetzt nicht die Überwachungsbrille aufhaben. Für öffentliche Stellen hat es nochmal den besonderen Vorteil, dass gesichert ist, dass wir rechtmäßig die Daten verarbeiten und übrigens auch dauerhaft. Das ist ein gewisses Risiko bei Mastodon, wenn jemand die eigene Instanz zurückziehen möchte, müssen die ganzen User umziehen. Das ist nicht besonders praktisch. Wir stehen, hoffe ich jedenfalls, als Datenschützer auch die nächsten 10, 20 und 30 Jahre noch zur Verfügung, diese Instanz zu betreiben, sind also ein verlässlicher Partner. Und für die öffentlichen Stellen heißt das schlicht und ergreifend, sie können über Mastodon auf eine moderne Art und Weise kommunizieren. Sie können ihre Botschaft rüberbringen, sie machen das rechtmäßig und sie machen das eben unabhängig von irgendwelchen kommerziellen Interessen von Anbietern. Und das ist inzwischen ein Riesenvorteil.
Also ein Angebot von dir, dass sich öffentliche Stellen an uns wenden können und dort auf unserem Mastodon-Server einen Account einrichten?
Das ist genau die Idee.
Und wie erfahren die davon? Also läuft da eine Werbeaktion? Wie stellst du dir das vor? Wie kann ich mir das praktisch vorstellen, das Ganze?
Ja, wir weisen die öffentlichen Stellen darauf hin. Damit haben wir schon angefangen. Es gibt ja auch schon einige öffentliche Stellen, die sind auf Mastodon. Zum Beispiel die Landesregierung, genauer gesagt das Staatsministerium, ist dort. Wir wollen aber möglichst viele öffentliche Stellen dorthin bekommen. Und deswegen unser zunächst mal freundliches Angebot, nutzt unsere Möglichkeiten, steigt mit ein. Aber wir wollen das in Zukunft auch mit einem gewissen Nachdruck verbinden. Wenn öffentliche Stellen auf Social Media unterwegs sind, gibt es bereits jetzt die Verpflichtung, einen sogenannten Alternativkanal aufzumachen. Also die Botschaften, die man über, Gott sei es geklagt, Facebook oder Twitter oder Instagram oder inzwischen gibt es TikTok, öffentliche Stellen auf TikTok, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn die dort ihre Informationen rausblasen, gibt es die rechtliche Verpflichtung, gleichzeitig einen Alternativkanal anzubieten. Also diese Informationen zum Beispiel auf der eigenen Webseite zu spiegeln. Idee dahinter ist, kein Bürger, keine Bürgerin des Landes Baden-Württemberg soll verpflichtet sein, nur um Informationen einer öffentlichen Stelle zu bekommen, sich in das Verwertungsensemble eines Social-Media-Anbieters hineinzubegeben und sich dort verwerten zu lassen. Und deswegen muss es immer auch die Möglichkeit geben, diese Informationen der öffentlichen Stellen wirklich kostenlos, also auch ohne Einsatz der persönlichen Daten, zu bekommen. Und dafür haben wir Alternativkanäle und Mastodon ist genau so ein Alternativkanal, den wir den öffentlichen Stellen anbieten. Wir sagen ihnen, es ist eure zunächst mal durchaus problematische Entscheidung, wenn ihr auf kommerziellen Social-Media-Produkten unterwegs seid. Ihr müsst aber ein Alternativangebot schaffen und Mastodon ist ein solches.
Gilt das Angebot auch für Privatnutzer oder siehst du da die Erfordernis nicht so?
Das Erfordernis sehe ich zum einen nicht in gleicher Weise. Mastodon ist ein wachsender Kommunikationsanbieter. Da kann es durchaus noch mehr Instanzen geben, aber noch würde ich sagen, reicht das. Unsere Problematik ist, wir wollen tatsächlich im ersten Schritt die öffentlichen Stellen auf die helle Seite der Kommunikation ziehen und dementsprechend haben wir die privaten Account-Inhaber erstmal außen vor gelassen. Sobald wir unsere Möglichkeiten ausgebaut haben und genügend Platz haben, auch auf unseren Servern, kann ich mir aber gut vorstellen, dass wir auch in diesen nächsten Schritt noch gehen.
Ja, ich bin gespannt, wie viele öffentliche Stellen sich dazu überreden lassen. Vielleicht noch zum Abschluss, was ist dein Kernargument, um die öffentlichen Stellen zu überzeugen?
Das ist eigentlich ganz einfach. Das Argument heißt, die öffentlichen Stellen, die gerne, was ja auch gut ist, mit Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren wollen, die sich auch transparent machen wollen, die erklären wollen, wie sie arbeiten, warum sie Entscheidungen so treffen und nicht anders, die wollen eine Leistung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern erbringen. Und es kann nicht sein, dass die Bürgerinnen und Bürger diese Leistung nur auf einer kommerziellen Plattform entgegennehmen können, die sie gleichzeitig ausbeutet, die also sie trackt, die Profile von den Bürgerinnen und Bürgern anlegt. Das ist eine absolut schräge Sache. Der Staat darf nie und nimmer die Bürgerinnen und Bürger, die sich informieren wollen, gleichzeitig verwursten sozusagen und sie privaten kommerziellen Anbietern überlassen, die dort ihr eigenes Geschäft betreiben. Das wäre in allen Bereichen unserer Lebenswirklichkeit, würde das auf größten Widerstand stoßen. Im Netz haben wir uns irgendwie daran gewöhnt, dass es da welche gibt, die uns abschnorcheln und die unsere persönlichen Daten verwerten und auch zu unserem Nachteil verwerten. Es kann nicht sein, dass der Staat einem solchen wirklich zweifelhaften Geschäftsmodell auch noch Vorschub leistet. Es geht nicht um die Frage, dass überhaupt kommuniziert wird. Es geht nicht um die Frage, dass wir da möglichst viel Austausch wollen. Es geht um dieses vermaledeite Geschäftsmodell Daten gegen Informationen. Und das kann nicht wahr sein.
Kommen wir zu unserem letzten Thema. Das Transparenzregistergesetz kommt. Im baden-württembergischen Landtag herrscht offenbar große Übereinkunft darin, dass wir ein Lobbyregister brauchen. Kannst du unseren Zuhörern erklären, was der Unterschied zwischen Transparenzregistergesetz und Transparenzgesetz ist?
Ja, ganz schön viele Transparenzvorschriften. Ist aber ganz einfach erklärt. Das Transparenzregistergesetz, das jetzt gerade im Landtag verhandelt wird, erfreulicherweise wirklich mit einer ganz breiten Mehrheit der Fraktionen getragen, das ist ein Gesetz über die Einrichtung eines Lobbyregisters. Das Parlament selbst will sich transparenter machen und will klar machen, wer am parlamentarischen Entscheidungsprozess mitwirkt. Also wer dort im Vorfeld oder während der parlamentarischen Beratung seine Interessen geltend gemacht und wahrgenommen hat, wer also Informationen eingespeist hat, wer sich eingemischt hat. Das ist ja ein guter parlamentarischer, offener Prozess auch, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger, auch Unternehmen, auch Interessenvertreter, auch Vereine und Verbände an Gesetzentwürfen, die sie betreffen, beteiligen. Und mit diesem Lobbyregistergesetz soll jetzt klar gemacht werden, wer war dabei und wer hat welches Argument geliefert, zum Beispiel gegenüber Fraktionen, zum Beispiel gegenüber dem Landtag insgesamt oder auch gegenüber der Landesregierung. Und das sind Aspekte, die sollten die Bürgerinnen und Bürger wissen können. Wer sich dafür interessiert, sollte sich informieren können. Und genau das steht jetzt in diesem schönen neuen Lobbyregistergesetz drin. Das Transparenzgesetz, von dem auch immer die Rede ist, ist ein noch breiteres Gesetz. Das gehört in den großen Bereich der Informationsfreiheit rein. Wir haben im Moment ein Landesinformationsfreiheitsgesetz, wo drin steht, dass jeder Bürger, jede Bürgerin jede amtliche Information von jeder Behörde bekommen kann. Das Transparenzgesetz, das wir anstreben, ginge einen Schritt weiter. Da würde nicht der Bürger die Behörde fragen, sondern die Behörde würde alle amtlichen Informationen, die sie hat und die teilbar sind, ins Internet stellen und der Bürger könnte dort einfach im Vorbeisurfen sich die Informationen besorgen, die er haben will. Das wäre optimale Transparenz, die wir anstreben und das ist im Wesentlichen der Unterschied zwischen den beiden.
Auch hier wieder die Frage, gerade beim Lobbyregister, wie stelle ich mir das praktisch vor? Gibt es da eine Stelle, wo ich mich melden kann und einfach fragen kann, wer waren die, oder welche Firmen waren hier beteiligt oder läuft es auch übers Internet oder wie kann ich mir das dann praktisch vorstellen?
Praktisch ist es so, dass jede Instanz, die am parlamentarischen Prozess sich beteiligen möchte, sich anmeldet beim Landtag, also sozusagen Name, Anschrift und die Hauptakteure benennt. Und wenn das nicht geschieht, darf im parlamentarischen Prozess nicht teilgenommen werden. Und das lässt sich dann nachvollziehen, das lässt sich nachgucken. Zum einen kann man gucken, ob derjenige, der zum Beispiel eine Stellungnahme abgibt oder sich mit einer Fraktion trifft, ob der überhaupt angemeldet ist, also ob der sich im Vorfeld beim Lobbyregister registriert hat. Und zum anderen kann man dann im Nachhinein nachverfolgen, wer sich an diesem Prozess insgesamt beteiligt hat. Also das ist ein schöner und auch ein praktischer Fortschritt, der dazu führen wird, dass das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger auch in den parlamentarischen Prozess besser wird. Wenn ich weiß, wer daran teilnimmt, wer seine Interessen dort vertreten hat, dann kann ich auch eher daran glauben, dass das Ergebnis, nämlich das Gesetz, das nachher rauskommt, schon in Ordnung sein wird.
Und wie groß ist deine Freude darüber?
Auch sehr. Ich sehe das so, dass das Transparenzregistergesetz Teil der Informationsfreiheit ist, also Teil eines transparenteren Staates. Und das ist deswegen so schön, weil Informationsfreiheit und Transparenz Bürgerrechte sind. Wir haben einen Anspruch darauf, dass unser Staat all das, was er macht, uns gegenüber auch rechtfertigen kann, erklären kann, darlegen kann. Und das ist deswegen so wichtig, weil der Staat, das sehen wir jetzt gerade in der Pandemie sowieso, unser Ding ist. Der existiert nicht jenseits von unseren Interessen und Vorstellungen, sondern der ist gerade dazu da, unsere Interessen umzusetzen. Der Staat ist in gewisser Weise auch unser Diener. Das heißt nicht umsonst, dass die Beamten Staatsdiener sind, aber in Wirklichkeit sind sie nicht Diener des Staates, sondern Diener des Volkes. Und dann sollen sie auch den Bürgerinnen und Bürgern dienen. Und schließlich, im Staat steckt auch ganz banal gesehen unser Geld. Wir finanzieren den Staat mit unseren Steuermitteln und dann wollen wir auch die Ergebnisse sehen. All das kommt zusammen im Bürgerrecht, der Informationsfreiheit. Und das sind wirklich die hellsten und wachsten und kommunikativsten Bürgerinnen und Bürger, die sich auf die Art und Weise in den öffentlichen Prozess einmischen und von ihrem Grundrecht auf Informationsfreiheit Gebrauch machen.
Man spricht im Zusammenhang mit dem Lobbyregister auch von einem exekutiven Fußabdruck. Kannst du uns vielleicht erklären, was das sein soll?
Ja, das Lobbyregister richtet sich zunächst mal an den parlamentarischen Prozess. Da will man die auch in der Öffentlichkeit immer wieder negativ gesehene Lobbyarbeit ans Licht bringen und klar machen, wer vertritt da eigentlich welche Interessen. Und eben auch deutlich machen, dass es grundsätzlich legitim ist, dass solche Einzelinteressen in den Beratungsprozess eingebracht werden, aber eben bitteschön transparent und nicht irgendwie hintenrum. Gleichzeitig gibt es natürlich diese Beratungsprozesse auch auf der Ebene der Regierung, also in den Ministerien zum Beispiel, wo Gesetzentwürfe vorbereitet werden. Auch da sind Lobbyisten am Werk, die in der Ministerialverwaltung ihre Interessen vertreten, Hinweise geben, Gutachten abwerfen, bestimmte Positionen vertreten. Und das jetzt beratende Transparenzregistergesetz umfasst auch die Frage, wie geht eigentlich die Regierung mit dem Thema um? Wie transparent ist die Regierung in diesem Bereich? Da kann man jetzt sagen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, so wie das im Moment formuliert ist. Vielleicht wird es im Gesetzgebungsprozess da schon ein bisschen mehr geben als nur den Auftrag an die Landesregierung, das bitte doch selbst besser zu regulieren. Aber das ist ein Einstieg und als Ansatz zunächst mal durchaus okay.
Sind damit die Voraussetzungen für ein Transparenzgesetz, das du ja schon lange forderst, erfüllt?
Nein, noch nicht. Das ist ein schöner Schritt. Also jetzt wird sozusagen der parlamentarische Beratungsprozess transparenter. Das ist gut so. Aber wir wollen natürlich viel mehr. Wir sind als Bürgerrechtler immer in gewisser Weise unersättlich und rufen immer mehr, mehr, mehr. Und wir brauchen auch mehr. Wir brauchen nämlich nicht nur im parlamentarischen Prozess, sondern insgesamt, was die Behördenarbeit angeht, mehr Transparenz. Wir brauchen den Schritt zum Informationsfreiheitsgesetz 2.0, nämlich wir müssen dahin kommen, dass der Bürger sich die Informationen, die er haben möchte, nicht mehr abholen muss bei der Behörde, sondern die Behörde soll sie von sich aus liefern. Der Jurist würde dazu sagen, wir müssen von der Hohlschuld zur Bringschuld kommen. Also wir müssen dahin kommen, dass die öffentlichen Stellen, die Behörden, die Ministerien auch die Informationen, die sie haben, von sich aus anbieten und ins Netz stellen und es damit für die Bürgerinnen und Bürger ganz einfach machen, sich diese amtlichen Informationen zu besorgen. Das haben uns viele andere Länder schon vorgemacht, wie gut das geht. Hamburg hat ein Transparenzgesetz, Berlin hat eins, Rheinland-Pfalz hat eins, Thüringen hat eins. Ich glaube, Baden-Württemberg kann das auch. Und dann sollten wir uns auch darum bemühen, diesen Schritt zu machen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das ein wichtiges Thema für die neue Landesregierung und den neuen Landtag nach der Wahl, die vor uns steht, sein wird. Und dass wir dann tatsächlich dieses LIFG 2.0, nämlich ein echtes Transparenzgesetz in Baden-Württemberg, bekommen.
Ja, vielen Dank, Stefan, und danke für deine Zeit vor allen Dingen.
Ja, gerne, Barney. Hat wieder viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal.